Und ich glaube, da werden auch neue Mechanismen entstehen, sodass ich eigentlich denke, dass wir eine sehr positive Zukunft da vor uns haben. Ich glaube, dass wir als Deutschland sicherlich viele Herausforderungen haben. Aber wenn wir nicht auf unsere Kinder setzen, dann weiß ich nicht, worauf wir setzen sollten. Das ist die Zukunft, unser aller Zukunft. Und wenn ich mir die aber so anschaue, wirklich im direkten Umgang, wie oft man dann doch zum Lachen gebracht wird, wie oft dann da doch Gedankengänge kommen, die man selber so nicht hat, dann muss ich sagen, dass ich davon eher immer inspiriert werde und glaube, dass alles gut wird.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Christoph Bursek und du hörst Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Gast heute ist Irene Klemm. Sie ist Gründerin von Edurino. Edurino hat schon Hunderttausende, jedenfalls laut Website, glückliche Kinder als Kunden und ist so ein bisschen, Irene darf mir gleich auf den Kopf hauen, die Tonys Box aber fürs Lernen, also eine Lern-App mit kleinen Hardware-Figuren. Bevor Irene mir gleich erklärt, wie falsch ich mit dieser Analogie liege, möchte ich dich noch gerne suggestiv ein bisschen beeinflussen. Wie wäre es, wenn du mit nur einer Umfrage die Möglichkeit hättest, Ryan Reynolds zu treffen? Denn das wird für einige von euch nämlich möglich sein. Wir haben eine Podcast-Umfrage, um von euch zu hören, was euch in unserem Podcast gefällt, warum ihr am liebsten nie wieder einschalten würdet. Also wirklich die Wahrheit auf den Tisch. Ihr tut mir persönlich damit einen großen Gefallen, wenn ihr teilnehmt, euch ein paar Minuten Zeit nehmt und mir Feedback hinterlasst. Unter den Teilnehmenden verlosen wir dann Festivalkarten für das OMR 2025 in Hamburg. Und dort wird Ryan Reynolds dabei sein. Das wurde gerade diese Woche verkündet. Und wer weiß, vielleicht lauft ihr euch ja sogar auf dem Gelände über den Weg. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Mitmachen und wünsche ganz viel Erfolg. Und jetzt Gründerin, Bonnerin und Bildschirmzeit-Evangelistin Irene Klemm von Edurino. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Christoph. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
Ich habe mir ja jetzt im Intro schon viel aus dem Fenster gelehnt. Du hast Edurino mitgegründet. Wie würdest du sagen, passt das zu dem, was ich über euch gesagt habe? Und wo weicht euer Geschäftsmodell doch noch ein bisschen davon ab, wie ich es zusammengefasst habe?
Ja, also erstmal vielen Dank für die schöne Intro und wie du auch schon gesagt hast, wir sind mit Edurino im Kinderbereich. Das heißt, unsere Produkte sind vor allem für Kinder von 4 bis 8 Jahren und Edurino ist ein hybrides Lernsystem. Was bedeutet das? Das klingt jetzt vielleicht erstmal recht abstrakt. Wir haben die Edurino App, die mit unseren kleinen Edurinos, also diesen Figuren hier aktiviert werden.
Irene hält gerade so zwei Figuren hoch, die sehen ungefähr 4 Zentimeter hoch und auf jeden Fall niedlich aus.
Genau, richtig. Und diese Edurinos schalten jeweils eine Spiel- und Lernwelt frei. Also zum Beispiel Mika, Lesen und Schreiben. Das hier ist Yuki für Kreativität. Da geht es um Farbenlehre, um kreatives Schaffen. Dann haben wir Figuren für logisches Denken und Coding, Emotionen. Also alles, was wir als Zukunftskompetenzen und Schulkompetenzen definieren und wo wir glauben, dass Kinder heutzutage auf jeden Fall noch eine Lücke haben, auch in unserem Bildungssystem und wo wir die Kinder auf die Zukunft vorbereiten können. Und dann gibt es noch in dem Dreiklang mit unserer App diesen Stift. Also ich halte jetzt hier einen Stift hoch, der es gemeinsam mit Ergotherapeutin entwickelt hat, so einen Dreikant. Und der ist dafür da, dass die Kinder ganz spielerisch die richtige Stifthaltung lernen. Und innerhalb von der Edurino-App ist dieser Stift ein magischer Stift, also quasi wie ein Zauberstab. Und das funktioniert sehr schön, dass wir auch oft das Feedback bekommen, dass Kinder, die sonst Schwierigkeiten haben, damit die richtige Stifthaltung zu lernen oder überhaupt vielleicht eher Typ, ich gehe aufs Klettergerüst sind, statt Typ, ich setze mich an den Tisch und male gerne und nehme den Stift in die Hand, dann kommen sie aber in die Schule und brauchen das unbedingt. Und da schlagen wir sozusagen die Brücke dazu und bringen das den Kindern ganz spielerisch bei. Vielleicht nochmal jetzt zur Abgrenzung, was macht uns einzigartig? Also wir sind damit ein digitales Lernprodukt. Das heißt, bei uns werden die Kinder wirklich auf die Zukunft vorbereitet. Ganz explizit werden eben sowohl Schulkompetenzen als auch Zukunftskompetenzen wie Emotionen, kritisches Denken, Problemlösung, logisches Denken etc. geschult. Und damit setzen wir uns natürlich auch von der Tonybox ab. Obwohl, ich muss auch immer dazu sagen, das ist natürlich ein ganz wunderbares Produkt, aber doch etwas anders auch einfach in den Haushalten genutzt.
Vielen Dank, das glaube ich kann man gut verstehen. Ihr seid dann zu den Hardware-Komponenten, die du gerade hochgehalten hast, eine App. Ich muss euch auf einem Tablet installieren, stimmt's?
Wir funktionieren auf Tablets, auf Handys, also eigentlich alles, was man schon zu Hause hat. Das war von vornherein uns auch wichtig, dass es so einfach wie möglich ist, die Edurino-App zu nutzen. Das heißt, funktioniert wirklich auf Amazon Fire-Tablets, auf meinem Handy, das ich auch mal beim Autofahren zurückgeben kann, also sowohl Apple als auch Android.
Ich glaube, ihr seid irgendwie 2021, 2022 gegründet, dann habt ihr vielleicht 2023 euer Produkt rausgebracht und 2024 war so das erste volle Jahr.
Genau ein Jahr zurück. Also wir sind wirklich mitten in Corona gestartet, also mitten 2020. Offizielle Gründung war dann aber 2021. Wir sind dann Ende 2021 auch auf den Markt gekommen, ganz ursprünglich mit einer Crowdfunding-Kampagne, um wirklich sicherzustellen, erzählt uns nicht nur jeder, dass das Produkt gut für den Markt wäre, sondern wäre man auch bereit, wirklich dafür zu zahlen. Und das heißt, 2023 und 2024 waren dann wirklich so unsere großen Jahre am Markt sozusagen.
Okay, wenn du, also ich glaube, du bist eine Ex-Beraterin, hast wahrscheinlich viele Analysen gemacht vorher. Wie würdest du mir jetzt sagen, wie groß ist der Markt, wie viele Kinder zwischen 4 und 8 haben wir denn überhaupt und wie viel Marktdurchdringung ist überhaupt realistisch irgendwie so 5 bis 10 Jahre nach dem Launch?
Ja, also wir haben in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ungefähr 4,5 Millionen Kinder in der Altersgruppe. Und in England, was unser zweiter Markt mittlerweile ist, haben wir ungefähr 3 Millionen Kinder in der Altersspanne. Und mit der Marktdurchdringung ist es, glaube ich, ein sehr interessantes Feld. Weil wenn man sich jetzt mal so eine klassische B2B-Firma anguckt, die ist oftmals mit 3 bis 5% Marktdurchdringung schon extrem hoch. Wenn wir uns jetzt aber im Kindermarkt mal anschauen, welche Marken wirklich dominieren, welche Produkte dominieren, und ich nehme jetzt zurück bei deiner Analogie mit der Tonibox, die mittlerweile in mehr als 50% der Haushalten ist, dann gibt es ganz andere Maßstäbe und auch ganz andere Potenziale und Chancen in dem Bereich. Was auch Sinn macht, weil natürlich viel auch unterhalb von Eltern kommuniziert wird. Es ist ja wichtig, auch ein Vertrauen wirklich natürlich zu haben, weil letztendlich wird uns vertraut, dass Kinder mit unseren Produkten interagieren. Und deswegen ist es natürlich was, wo wir auch sehr viel darauf setzen, mit also die Marke auch vertrauenswürdig natürlich aufzubauen. Wir entwickeln alle unsere Spiele mit Pädagoginnen gemeinsam. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen, um wirklich sicherzustellen, dass wir da den höchsten Qualitätsanspruch liefern können. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir im Endeffekt noch eine wesentlich höhere Marktdurchdringung auch schaffen können.
Das heißt, wenn es mal richtig gut läuft, könntet ihr irgendwie so 2-3 Millionen Deutsche Kinder haben, die euch irgendwann mal nutzen. Das wäre natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ihr seid wahrscheinlich ein Abo-Modell.
Tatsächlich ist es kein Abo-Modell. Also so wie es funktioniert ist, man steigt in die Edurino-Welt, in das Eduversum, wie wir es gerne nennen, ein mit einem Starter-Set, was besteht aus der ersten Figur. Ich halte jetzt hier nochmal Mika hoch mit dem ergonomischen Stift und dann kaufe ich weitere Figuren, die weitere Lernwelten freischalten. Also mit jeder Figur bekomme ich Zugang zu einer ganzen Welt, die dann zum Beispiel jetzt in dem Falle von Mika, erstes Lesen und Schreiben, mir alles beibringt über Reime, über lange und kurze Wörter, über Anlaute, über Silben. Also alles, was dann vorbereitend für Lesen und Schreiben gebraucht ist.
Okay, das heißt, wenn ich das mal zu Weihnachten verschenke, dann schenke ich nicht irgendwie Folgekosten mit, sondern ich könnte das dann ja beliebig lang einfach so weiter nutzen, bis wahrscheinlich mein Kind aus dem Alter rausgewachsen ist.
Genau, richtig. Das war uns auch immer wichtig, dass wir auch genau verschenkt werden können und man damit eben jetzt nicht Folgekosten mitschenkt, sondern wirklich ein umfassendes Produkt hat.
Also so einige Apps sind dann irgendwie auch in der Grundschule ab der 6., 7. Klasse dann irgendwie genutzt. Davor wird irgendwie wahrscheinlich irgendwie viel YouTube geguckt und da gibt es dann irgendwie mehr oder minder sinnvolle Kanäle. Bevor es euch gab, was waren so die typischen Produkte, die eigentlich genau diesen Space besetzt haben? Als ich klein war, gab es immer so Lernlaptops von VTech.
Und gibt's immer noch.
Ja, ne, die gibt's immer noch. Die sehen tatsächlich auch noch aus wie aus den 90ern, ja, mit so einem monochrom LCD-Display. Und dann gab es wahrscheinlich wahnsinnig viel YouTube. Wie habt ihr euch überlegt, dass da irgendwie noch ein Markt drin ist, beziehungsweise was davon fandest du noch unbesetzt?
Genau, also vielleicht nehme ich euch auch nochmal mit einen Schritt zurück. Wie sind wir überhaupt auf die Idee von Edurino gekommen? Also wir sind ja gestartet in 2020. Meine Mitgründerin und ich waren beide schon davor länger auch im Bildungsbereich aktiv. Ich meine, hauptberuflich waren wir in der Beratung. Das hast du ja richtig schon angemerkt. Aber es war uns immer wichtig, dass wir auch im Bildungsbereich uns engagieren. Und gleichzeitig war ich persönlich aber immer etwas abgetan von diesen langen Strukturen, von der Idee, dass man an Städte verkaufen muss, dass es wirklich immer so lange dauert. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Da hatte ich immer so das Gefühl, dass das Bildungssystem per se für mich, um jetzt Vollzeit reinzugehen, eher zu langsam ist. Also ich bin schon Vollblutunternehmerin. Und alles hat sich dann aber geändert in dem Moment, weil als Corona kam, Kindergärten geschlossen waren, Schulen geschlossen waren und sehr plötzlich sehr klar wurde, wie weit wir zurück sind bei allem Digitalen und es einfach gar keinen Standard damals gab. Das heißt, wir sind zu diesem Zeitpunkt wirklich hingegangen, haben gesagt, hey, wir glauben nicht daran, dass eine Lösung schnell genug jetzt zur Verfügung gestellt wird. Deswegen schauen wir uns doch wirklich einfach mal an in Familien, wie gehen Kinder mit digitalen Medien um, welche Ängste, welche Befürchtungen sehen Eltern dabei und wo gibt es dann vielleicht auch für uns eine Chance, um wirklich eine Lösung anzubieten. Und haben ziemlich schnell gemerkt, dass genau, ich bin bei dir, also ab der Grundschule gab es auch damals schon Lösungen, die dann auch frei zur Verfügung gestellt wurden etc. Aber gerade in diesem frühkindlichen Bereich, also gerade vor der Schule, war es total blank eigentlich damals. Und jeder ist damals davon ausgegangen, man muss sich ja gar nicht darum kümmern, weil beide Eltern sind ja zu Hause und können sich um die Kinder kümmern. Aber es war natürlich damals auch schon eine Misskonzeption, weil beide Eltern gearbeitet haben. Das heißt, da haben wir ganz, ganz krass wirklich gesehen, wie stark die Kinder schon und wie natürlich die schon mit digitalen Medien umgehen können. Also wir hatten solche Fälle, dass die Eltern auch teilweise gar nicht darüber informiert waren, was die Kinder alles am Tablet machen. Also vielleicht auch mal so eine Info bekommen. Ja, die haben damit gar keinen Internetzugang. Die waren dann aber im WLAN und haben schon andere Sachen gemacht. Und das heißt, da haben wir einfach eine ganz starke Lücke gesehen und gleichzeitig natürlich auch ganz viel Unsicherheit mit digitalen Medien. Man weiß ja auf der einen Seite, wir müssen unsere Kinder früher auch auf Zukunftskompetenzen vorbereiten. Ohne Bildschirme wird es in Zukunft nicht gehen. Aber auf der anderen Seite ist ja genau die Frage, wie machen wir das verantwortungsbewusst und wie integrieren wir das so in den Alltag, dass es nicht 5 Stunden einnimmt, sondern dass es wirklich positiv genutzt ist und dann aber natürlich auch wieder in die echte Welt die Brücke schlägt. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, in diesen Bereich zu gehen, weil es tatsächlich sehr wenig gab. Also natürlich gab es einige Lern-Apps, die auch gerade aus Amerika oder von anderen Ländern kamen, die dann auch in Deutschland genutzt worden sind. Ja, das stimmt. Aber nichts, was wirklich so allumfassend mit einem breiten Curriculum die Kinder vorbereitet hat. Und gerade wir haben auch gerade in dieser Zielgruppe, in diesem Alter ist das Wunderschöne, dass Kinder ganz intrinsisch motiviert sind. Also es gibt noch keine Notensysteme, es gibt noch nichts, was gesagt hat, wenn du das jetzt machst, dann bekommst du eine Note. Das heißt, Spielen ist noch gleich Lernen. Und das war auch unser großer Motivator zu sagen, wir wollen mit Edurino ein Produkt schaffen, was sich für Kinder anfühlt wie reines Spiel und gleichzeitig im Hintergrund aber diese Zukunftskompetenzen vermittelt. Und deswegen tatsächlich gab es relativ wenig. Ich meine, im weiteren Sinne gab es natürlich immer Vorschulhefte und es gab natürlich auch immer Offline-Spiel. Ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist ja genauso was auch da Vorteile mit übernommen hat.
Und diesen aber Stift, wie heißt dieser Stift, den man irgendwie so über die Bücher führt?
Tipptoy, genau. Tipptoy, genau, hat auch, aber auch wieder einen anderen Grund. Ich meine, auch Tipptoy, auch ein tolles Produkt, sehr weit verbreitet, auch in deutschen Haushalten, hat aber auch, also ist ja relativ breit, ist wirklich so designt, dass ja auch für Kinder schon früh nutzbar ist. Der Edurino-Stift ist ja dann wirklich explizit für die Stifthaltung auch da und für wirklich diese Vorschulvorbereitung.
Ich habe jetzt gelesen, ihr habt auf der Webseite schon irgendwie über 300.000 Kinder, die euch nutzen. Das ist ja gar nicht so wenig. Wie hast denn du geschafft, so die ersten 1.000, 10.000, 20.000 Menschen ins Produkt zu holen?
Ja, sehr gute Frage und da erinnere ich mich natürlich auch sehr gerne dran zurück, weil wir kommen ja aus dieser Produktinnovation und es war so, dass wir wirklich im ersten Jahr vor allem auf 2 Säulen das ganze Geschäft aufgebaut haben. Also auf der einen Seite wussten wir, wir brauchen Expertinnen und Experten, die uns auch bei den Inhalten unterstützen, die uns auch dabei helfen, die edukativen Konzepte auszuarbeiten. Das heißt, wir haben von vornherein darauf geachtet, dass wir ein Netzwerk aus Partnerkindergärten aufbauen, Partnerkitas, wo wir wirklich auch mit Kindern gemeinsam testen dürfen, wo wir entdecken dürfen, wo wir auch lernen dürfen, wie funktioniert überhaupt ein Humor von einem 4-5-jährigen Kind ideal in der digitalen Welt, wie können wir das abbilden, was ist natürlich auch für sie, weil alle Produkte sind so designt, dass Kinder auch alleine damit spielen und lernen können. Das heißt, am Anfang haben wir da sehr stark drauf gesetzt, was dann relativ natürlich auch dazu geführt hat, dass wir schon einen gewissen Word-of-Mouth-Effekt hatten, weil natürlich dann über uns gesprochen wurde, was gut war. Und die andere Komponente war, dass wir am Anfang, ich hatte es eingangs schon gesagt, eine Crowdfunding-Kampagne hatten, wo wir wirklich unser eigenes Netzwerk genutzt haben. Das haben wir vor allem, also wir hatten uns damals für Stadtnext entschieden. Das ist quasi die deutsche Form von einem Kickstarter, was vielleicht mehr Leute, mehr Zuhörer kennen. Und haben dann dort wirklich darauf gesetzt, dass wir A, auch natürlich Personen haben, die sich für uns aussprechen, also von Pädagoginnen über einer unserer frühen Business Angels, zum Beispiel Jens Begemann, der selber in der Gaming-Branche lange gewirkt hat, dann Verena Pauster hat was in unserem Video gesagt, um auch da wirklich nochmal so einen Punkt mitzusetzen und Leute zu überzeugen. Und dann haben wir sehr stark unser eigenes Netzwerk genutzt, LinkedIn genutzt und vor allem diese Early User aktiviert, an uns zu glauben und die Produkte zu bestellen. Und das hat am Anfang sehr gut funktioniert. Das heißt, darüber, wir hatten ungefähr 500 Bestellungen, haben ungefähr 40.000 Euro damals in dem Crowdfunding aufgenommen. Und das war eigentlich so der erste Proofpoint. Und vielleicht erzähle ich eine interessante Anekdote. Ich glaube, ich habe das auch noch nie irgendwo erzählt. Wir hatten eine ganz witzige Umstellung. Und zwar, es war so, dass wir uns noch nicht ganz sicher waren, wann wir nach dieser Crowdfunding-Kampagne wirklich jetzt unseren Webshop live schalten. Das heißt, wir hatten alles aufgesetzt in Shopify und plötzlich sah ich, dass Umsätze reinkommen. Und das heißt, ich habe im Hintergrund, ich habe aus Versehen die Produkte auf live gestellt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe dadurch gemerkt damals, dass ganz natürlich ab diesem Zeitpunkt, wann die Crowdfunding-Kampagne vorbei war, Personen dann auf unsere Webseite gegangen sind und gekauft haben. Und das war eigentlich für uns der Proofpoint zu sagen, okay, wir können die jetzt live stellen, weil vielleicht möchten noch mehr Kundinnen und Kunden für jetzt ihr Weihnachtsgeschäft Edurino kaufen. Das heißt, das war eigentlich ehrlicherweise gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es war einfach so, dass wir dann gesehen haben, da kamen dann ganz natürlich auch weitere Bestellungen rein. Und das war dann für uns der wirklich erste Proofpoint zu wissen, okay, das Produkt ist wirklich auch eine, oder motiviert auch eine Zahlungsbereitschaft am Markt. Und da sind Eltern da draußen, die uns gerne nutzen möchten. Und das war so für uns der Startpunkt, die ersten 500 in dem Fall, aber 500 bis 1000 Kunden zu gewinnen.
Witzig. Ihr seid, habt zwar Hardware, die ihr damit beipackt und die Hardware macht auch was, aber es ist eigentlich, seid ihr wahrscheinlich 95% Softwareunternehmen und die Hardware hat sozusagen, ist nur so eine Art Tag, die dann irgendwie was auslöst, dass vielleicht irgendwie ein NFC oder RFID-Chip drin oder sowas, aber in der Figur ist wahrscheinlich keine ausgeklügelte Prozessoren und so weiter drin. Ja. Wie groß ist euer Team und wie ist das ungefähr aufgebaut? Also wie viel davon ist Produktmanagement oder Sales oder wie viel davon entwickeln?
Ja, genau. Also wir haben ungefähr 100 Teammitglieder. Davon sind ungefähr 2/3 im Produkt und das ist vor allem die Softwareproduktion, genau wie du richtig gesagt hast. Und der Effekt von den Figuren ist vor allem wirklich so diese Brücke zu schlagen aus der analogen Welt in die digitale und wieder zurück. Also vor allem auch ein emotionaler für die Kinder, weil wenn ich jetzt mir die Figuren anschaue, also hier zum Beispiel nehmen wir mal Yuki für Kreativität, dann ist eben das Schöne, ich kann als Kind selber wählen, okay, ich möchte mit Yuki auf diese Mission gehen, dann stelle ich Yuki in unserer App auf, die Welt der Kreativität eröffnet sich und ich gehe dann mit Yuki durch diese Reise durch und gleichzeitig, ich stelle als Elternteil auch die Bildschirmzeit ein, also zum Beispiel 25 Minuten, dann schläft die App auch von alleine ein und ich kann dann aber auch mit Yuki als Figur weiterspielen. Also das ist ein ganz wichtiger Effekt, wie es den Eltern einfach gemacht wird, das in den Alltag zu integrieren. Das heißt, die Figuren haben vor allem emotionale Effekte. Das ist genau so ist es. Und ansonsten ist unser Hauptfokus auf der Softwareproduktion und da liegt auch für uns die höchste Wertegenerierung. Also wo wir wirklich unsere Hauptexpertise sehen, ist eigentlich genau in der Übertragung der Lerninhalte. Also zu sagen, wir lernen jetzt mit einer Figur Kreativität. Was bedeutet das dann in Spielen? Also wie kann ich das wirklich in die Spielmechaniken übertragen, sodass es sich fürs Kind anfühlt wie ein reines Spiel. Also da sehen wir bei uns die Hauptwertschaffung.
Du hast gesagt, ihr habt 40.000 Euro aufgenommen, jetzt habt ihr 100 Mitglieder, Teammitglieder. Das ist wahrscheinlich mit 40.000 Euro nicht zu bezahlen. Habt ihr noch mal mehr Geld aufgenommen?
Genau, richtig. Also wir sind mittlerweile Venture Capital finanziert. Also wir haben wirklich Kapitalgeber, die uns strategisch unterstützen, finanziell unterstützen und mit uns diese Reise gehen. Was einfach wichtig war, weil wir eben ein neues Produkt geschaffen haben, was sowohl Software als auch Hardware Investitionen natürlich bedarf. Und da haben wir noch Investoren an Bord.
Gibt es da öffentliche Zahlen, wie viel ihr aufgenommen habt?
Genau, also wir haben unsere letzte Finanzierungsrunde war eine Series A, wie man das nennt. Also man fängt eigentlich an mit einer Angel-Runde. Business Angels sind so typischerweise Personen, die selber unternehmerisch tätig waren und dann ihr Kapital und Wissen weitergeben. Und dann haben wir eine Seed-Runde aufgenommen und dann die letzte war eine Series A. Und das waren etwas über 10 Millionen Euro.
Okay, super. War das einigermaßen leicht hinzukriegen oder ist das schon schwierig, wenn man sagt, so oh, mit Kindern und da die Eltern und dann ist dann irgendwann mal ein Fehler in der App und dann sagen alle, wie könnt ihr unseren Kindern irgendwie das war, also ist das ein Thema, wo Investoren gerne reingehen oder ist das ein Thema, wo man sagt, so ist auf jeden Fall eine sehr delikate Zielgruppe, da muss man schon besonders zeigen, dass man ganz besonders wertvolles Produkt schafft.
Also was interessant ist, als wir das allererste Mal diese Angel-Investoren angesprochen haben, da war es so, also das war ja dann kurz nach Corona und da war schon noch etwas mehr Fragezeichen hinter generell digitaler Nutzung bei Kindern und auch wenig Investoren haben sich in dem Bereich ausgekannt. Das heißt, wir haben damals wirklich White Paper erstellt, die wirklich den Markt nochmal aufbröseln, den Markt aufschlüsseln, vor allem auch international schauen, was gibt es da überhaupt im Vergleich, warum glauben wir daran, dass das eine gute Produktkategorie ist und warum könnte es sich lohnen, da rein zu investieren. Das Das heißt, da mussten wir auch sehr viel Grundlagenarbeit eigentlich betreiben, um da den Markt erstmal zu erklären. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, als wir die Series A geraced haben, da hatten wir schon einen gewissen Kundenstamm, wir hatten schon Produktdaten, wir konnten also schon zeigen, dass unsere Produkte auch gut am Markt angenommen werden und dass unsere Nutzerinnen und Nutzer, also die Kinder vor allem, natürlich sehr glücklich damit sind, dass aber auch die Eltern uns positives Feedback geben. Und dadurch, dass wir das schon vorzeigen konnten, war es damals nicht mehr so ein Thema, würde ich sagen. Und viele sind auch mit dem Markt generell vertrauter geworden. Ich meine, wenn man historisch schaut, dieser ganze Bildungsbereich, also EdTech, was man ja sagt, ne, also Bildungstechnologie, war in den letzten Jahren immer etwas unterinvestiert und das hat sich in den letzten Jahren aber entwickelt. Es gibt mittlerweile auch Funds und Investoren, die nur in EdTech investieren. Das heißt, es hat sich einfach sehr, sehr stark in diese Richtung bewegt und das war genau die Zeit auch, in der wir entstanden sind und dann auch Kapital gebraucht haben, sodass das mittlerweile nicht mehr so erklärungsbedürftig ist wie noch vor 4 Jahren.
Ich hatte vor 9 Jahren, 2016 ist das schon gewesen, hatte ich auch mal, da ist mir immer auf YouTube so dieser Ryan's Toy Reviews heißt er. Das ist so ein junger Amerikaner, der hat irgendwie dann irgendwie Spielsachen auspacken dürfen und dann irgendwie so 40 Millionen Abrufe, 80 Millionen Abrufe, 100 Millionen Abrufe. Für
der Traum einfach, jedes Kindes.
Ja, ja, aber genau, einfach für so ein Video, wo er halt einfach Spielzeug auspackt. Und da hatte ich dann auch mal irgendwie so mit ein, zwei Unternehmern gesprochen, gesagt, so wollen man, kann man da nicht eine gute Marke, die halt irgendwie genau diese Zielgruppe anspricht, aber vielleicht so ein kleines bisschen mehr sinnvolle Inhalte macht und so. Und da damals war das auch noch genau, wie du sagst, ne, oh, wollen wir überhaupt Kinder irgendwie an diese digitalen Devices binden oder ist es eigentlich total schlechtes Karma oder sowas? Das ist schon lustig, wie sich das dann wahrscheinlich auch durch Corona jetzt nochmal ganz schön gedreht hat.
Ja, ich meine, das entspricht einfach nicht mehr der Realität, ne? Also wenn man sich das heute anschaut, Kinder sind eben, also einfach allein davon geschuldet, dass wir ja den ganzen Tag vor Bildschirmen sitzen und Kinder kopieren nun mal Erwachsene und die Realität um sie herum. Und deswegen ist uns eben so wichtig, dass wir eine Alternative schaffen zu einem passiven Bildschirmnutzen, also jetzt immer weiter YouTube Videos zu schauen, sondern wir sind eine Alternative, die verantwortungsbewusst ist, die edukativ ist und die vor allem dann interaktiv ist, aber die auch zeitlich begrenzt ist. Und deswegen, wir sehen einfach, das entspricht der Realität, dass wir da Angebote schaffen müssen.
Wenn ich so mit App-Produktentwicklern und Entwicklern spreche, dann kennen die natürlich auch so Tricks, wie man es schafft, dass ein Produkt besonders sticky ist, dass die Leute möglichst lange in der App bleiben, dass sie besonders schnell ihr Konto wieder aufladen, whatever. Gibt es so bei euch so eine Blacklist, dass ihr sagt, wir wollen niemals irgendwelche Coins, die über den Bildschirm kommen, wir wollen versuchen, niemals irgendwie Instant Gratification zu sehr einzubauen. Also gibt es da so Patterns, die ihr habt, wo ihr sagt, da wollen wir ganz genau aufpassen, dass man das dosiert nur einsetzt?
Ja, zu 100%, ne? Weil uns muss natürlich bewusst sein, ganz viele Apps, gerade für Erwachsene, basieren sehr stark auf dieser extrinsischen Motivation. Also basieren sehr stark darauf, dass ich damit spiele, dass ich jeden Tag wiederkomme. Ich meine, so ein Beispiel sind diese ganzen Sprachlern-Apps, wo ich jeden Tag einen Token bekomme. Dann habe ich einen Streak von 365 Tagen, den ich auf gar keinen Fall brechen möchte. Gleichzeitig gibt es dann Leaderboards, da kann ich mich mit dir vergleichen. Wo stehen wir denn da gerade? Und so weiter und so fort. Und gerade in dieser Zielgruppe wollen wir solche Mechanismen natürlich nicht, weil es passt einfach nicht jeden Tag, dass man an einem Device ist. Ja, es kann auch mal sein, man hat am Wochenende einen Ausflug geplant und dann möchte man natürlich auch, dass das Kind jetzt nicht die ganze Zeit dran denkt, ich muss aber jetzt zu der App zurück, weil ich da gerade irgendwie einen Baum habe, der wächst und dann muss ich die Äpfel abschütteln. Also das funktioniert für uns nicht. Das heißt, von vornherein haben wir genau das festgelegt, was auf der einen Seite natürlich gut ist, dass man das machen kann, aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich trotzdem, dass wir verstehen mussten, wie schaffen wir Spiele und was sind Motivationsfaktoren für Kinder, die trotzdem funktionieren. Und einer der starken Motivationsfaktoren, die wir bei uns mit drin haben, ist zum Beispiel, dass in der Storyline man immer dem Planeten und den Charakteren hilft. Das ist zum Beispiel ein ganz starker Motivator bei Kindern, dass sie in dem Moment wissen, okay, ich mache jetzt gerade die nächsten Spiele oder ich löse die nächste Aufgabe, weil ich jemandem helfe. Oder auch dieser Progress, also so in unseren ganzen Map-Systemen, die wir bei uns gebaut haben, entwickelst du dich kannst du dich weiterentwickeln und kannst dich weiter vorarbeiten. Auch das ist eine sehr große Motivation. Aber es ist genau für uns wichtig, dass wir diese Balance finden, dass man eben nicht diesen zeitlichen Faktor hat. Ich weiß noch, am Anfang habe ich mal eine App gespielt, die auch für Kinder war. Und da habe ich so gemerkt, oh, ich will wieder zu dieser App zurück. Weil das hatte auch einen zeitlichen Faktor, wo was gewachsen ist. Also man kennt das ja irgendwie von einem Candy Crush etc., dass man dann irgendwie die Leben wieder wachsen und solche Dinge. Und da dachte ich, boah, also wenn ich das schon als 30-jährige Frau fühle, dann möchte ich nicht, dass das bei Kindern im Produkt ist. Aber genau das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Secret Sauce, die wir bei Edurin über die Jahre entwickelt haben, dass wir auf der einen Seite Kinder motivieren und das eben Spielspaß ist, aber auf der anderen Seite eben versuchen, nicht diese Suchtfaktoren mit reinzubringen.
Habt ihr irgendwelche interessanten Insights über Kunden oder Stories, wo euch Leute geschrieben haben, was irgendwie Spannendes passiert ist, seitdem das Kind irgendwie eure App nutzt oder sowas? Also Sachen, wo du sagst, das ist das made your day oder so ein Brief, den du irgendwie zu Hause am Kühlschrank hast?
Ja, also das gibt's tatsächlich immer wieder und da geht unser Herz natürlich auch auf, wenn wir gerade so Einzelgeschichten hören. Also das ist von, wir hören von ganz vielen Eltern, die uns erzählen, ja, mein Sohn hat mit Edurino reiben gelernt und jetzt wenden sie das zu Hause immer an. Bis hin zu, ich war vor kurzem auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und da lief dann auch eine Kundin vorbei und rief, danke, wegen euch kann mein Kind lesen und schreiben. Also das ist natürlich ein total schönes Feedback. Und was man auch sagen muss, was für uns auch total schön ist, was so ein Effekt ist, den wir am Anfang gar nicht so explizit angesteuert haben, ist, dass wir auch viele Kinder mit Lernschwierigkeiten und mit Konzentrationsschwierigkeiten haben, die mit Edurino sehr gut zurechtkommen. Und das liegt daran, dass es bei uns verankert, es gibt nicht wie jetzt in der Schule ein richtig oder falsch, sondern es gibt ein richtig oder noch nicht richtig. Also ich darf so lange probieren, bis ich zum Ziel ankomme und werde jetzt aber auch nicht bestraft dafür, dass ich vielleicht eine Lösung noch nicht sofort finde. Und das führt auch dazu, dass wir oftmals auch Geschichten hören von Kindern mit Down-Syndrom oder mit Lernschwierigkeiten, die eben dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen haben. Und das sind natürlich die Dinge, da geht uns natürlich das Herz auf, ne? Also das, da weiß man dann auch jeden Tag, warum man morgens aufsteht und warum man das tut.
Könntest du beschreiben oder kannst du selbst bei dir erkennen, ob sich in dir etwas geändert hat, seitdem du das Startup machst? Also hast du eine andere Einstellung zu Kindern, eine andere Einstellung zu Bildung, eine andere Einstellung? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah witzig, da hatte ich vor 3-4 Jahren noch ziemlich andere Meinungen zu und jetzt sehe ich das ganz anders?
Ja, also ich glaube, in sehr vielen Bereichen hat sich meine Meinung natürlich über die Zeit geändert. Ich glaube, das ist natürlich viel intern bei uns im Unternehmen, was überhaupt in so einer Wachstumsphase wichtig. Aber natürlich auch zur Bildung und natürlich auch im Umgang mit Kindern. Und da muss ich dazu sagen, also wenn ich mir das Bildungssystem per se anschaue, ich war eigentlich immer jemand, der sehr gut mit dem System zurechtgekommen ist. Also ich bin immer sehr gerne in die Schule gegangen, was ja auch nicht gegeben ist. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass das eigentlich eher ein glücklicher Zufall war, weil das System ist einfach sehr starr. Das System ist ausgerichtet auf einen bestimmten Lerntyp und das ist darauf ausgerichtet, dass wir uns mit 6 Jahren in die Klasse setzen, still sind, zuhören und aufschreiben, was gesagt wird. Das ist nun mal so. Und was ich mich schon, gerade wenn ich jetzt Kinder mit Edurino interagieren sehe, immer wieder frage, ist, warum wir so starr in Deutschland sind. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, das spielerisch zu machen. Es gibt vor allem auch so viele Studien, die nachweisen, dass spielerisches Lernen viel besser sich verankert. Also wenn ich diese Motivation habe und dann was spielerisch erarbeite, dass das viel besser hängen bleibt. Und das ist schon für mich ein großes Fragezeichen, warum wir immer noch in dieser Schwarz-Weiß auf dem Papier, ich gehe meine Aufgaben runter, Logik denken, anstatt das zu öffnen und wirklich da das Bildungssystem auch anders zu denken. Ich meine, ich weiß natürlich schon, dass gerade jetzt mit dem föderalen System wir da auch viele Schwierigkeiten mit haben, weil man eben keine bundesweite Reform einfach treiben kann. Also das erschwert es schon und das ist sicherlich auch ein Punkt, den man eigentlich auflösen müsste. Aber auch auf wirklich einzelner Klassenebene finde ich es oftmals sehr schade, weil dadurch werden nur wenig Kinder oft mit dem System abgeholt.
Dass wir ein föderales Schulsystem haben, hat ja teilweise wirklich Gründe, die ja, irgendwie, wo man früher gesagt hat, naja, die Norddeutschen an der Küste haben eine ganz andere Geschichte als wir hier in Bayern und die sind ja eher evangelisch und wir sind irgendwie katholisch und also das hat teilweise so Gründe, wo man heute sagt, so um Himmels Willen, wieso, genau wie du sagst, warum ist das denn irgendwie heute noch so, dass das heute noch irgendwie für die Jahrzehnte, für die nächsten Jahrzehnte irgendwie die ganzen Menschen beeinflusst? Das ist teilweise wirklich verrückt. Warum das deutsche Schulsystem so strukturiert ist mit irgendwie alle sitzen, vorne ist, spielt die Musik, ist ja, glaube ich, irgendwie damals so dieser preußische Ansatz gewesen, die Kinder von den Feldern runterzubekommen, damit sie was lernen. Und es ist wirklich unfassbar, wie wenig sich da irgendwie in 100 Jahren geändert hat. Das ist unfassbar. Aber auch wenn ich mit Lehrer und Lehrerinnen rede, habe ich auch bei fast keinem den Eindruck, dass die da irgendwie davon ausgehen, dass sich am Ende ihrer Karriere, wenn sie in die Pension gehen, dass sich daran was ändert. Also ich sehe wenig Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich davon ausgehen, dass sich während ihrer Arbeitszeit das Schulsystem ändert. Und das macht mich verrückt. Also gerade auch jetzt in den letzten 2-3 Jahren mit AI, da spreche ich mit Lehrern und Lehrern drüber. Und für die ist einfach nur, ja, wir müssen aufpassen, dass die Kinder mit AI nicht Hausaufgaben machen. Und das ist das Einzige, was sie zum Thema AI machen. Das ist unfassbar.
Ja. Also ich will Lehrkräfte auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil das fängt natürlich auch bei dem ganzen Bildungssystem von Lehrkräften an, ne? Also was lerne ich wiederum in der Uni? Wie werde ich darauf vorbereitet? Was verlangt dann auch ein Bildungsplan und ein System von mir? Und das ist aber meiner Meinung nach genau das, wo wir angreifen müssen. Und jetzt das KI-Beispiel. Ja, das finde ich auch so interessant, weil man muss natürlich sagen, eigentlich jetzt ein schlaue Achtklässler wäre ja eigentlich doof, wenn der KI nicht für die Hausaufgaben benutzt. Ich meine, warum sollte ich das nicht tun? Ja, also wenn mir das so schön vorschreibt.
15, 16, 15?
Ja, so 13, 14, irgendwie so um den Dreh, genau. Und eigentlich, es gibt ja so wunderbare Möglichkeiten, das eigentlich in den Schulalltag auch mit einzubauen. Ne? Also um auch genau zu sagen, hier, ihr bekommt jetzt eine Aufgabe und ihr macht das bitte alles mit ChatGPT oder mit einer KI zu Hause. Dann bringt ihr das mal zurück und dann setzen wir das mal auf den Prüfstand. Was habt ihr denn da eingegeben? Warum ist dann jetzt Christophs Aufgabe besser gelöst als meine Aufgabe? Warum stimmt das vielleicht nicht alles? Wie kann ich das denn validieren, was da drin steht? Ne? Also es gibt ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das ist ja alles der Prozess, den wir alle gerade durchlaufen müssen. Ne? Stimmt die Information überhaupt? Also eine KI wird natürlich auch laufend besser. Nur gerade am Anfang war ja oft das Thema, dann wurde das für Forschung etc. genutzt und dann stimmten die ganzen Quellen nicht und solche Dinge. Wie kann ich das denn nachvollziehen? Und auch, wo liegen Grenzen davon? Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Vortrag gehört von einer Kita-Leitung. Was ich sehr spannend fand, da war jetzt KI noch nicht so ein großes Thema, aber natürlich trotzdem Internet, Digitalisierung und Google. Und die hat dann gesagt, okay, wie bringe ich jetzt den Kindern bei, was Chancen und Grenzen sind von einer Suchmaschine? Und dann sind sie wirklich hingegangen, haben verschiedene Dinge mal eingegeben bei Google. Also klar, ich kann da natürlich eingeben, hier irgendwie eine Rechenaufgabe, ich kann mal eingeben, ich sehe irgendwie einen Käfer, was könnte das für ein Käfer sein, kann den beschreiben. Wo sind denn aber auch Grenzen davon? Dann wurde zum Beispiel eingegeben, wir beide streiten uns oder haben ein Argument. Und dann wurde eingegeben, wer hat Recht? Fragezeichen. So, da bekomme ich natürlich keine Antwort drauf. Ne? Also ich kann jetzt nicht in einem Streitsystem das einschätzen oder kann jetzt dadurch keinen Streit schlichten. Oder ich bekomme auch die Fragen, die ich sonst vielleicht meinen Eltern stelle oder dann einer Pädagogin oder einem Pädagogen stelle, die kann mir ja auch eine KI nicht wirklich beantworten. Ja, alles Zwischenmenschliche. Und sowas zu zeigen, und das fand ich super, ein super Beispiel und ganz wichtig, dass das schon in so einem frühen Alter auch einem Kind gezeigt wird, wo sind meine Chancen damit? Was ganz toll, natürlich, ich kann mein Handy nehmen mit Google Fotos, einen Käfer fotografieren und sehe, was das ist. Super Einsatz. Gleichzeitig kann ich aber was Zwischenmenschliches ist, wenn ich jetzt, du hast jetzt gerade irgendwie die Figur, mit der ich spielen möchte, wann bekomme ich die Figur, kann mir Internet auch nicht helfen, ja. Und das fand ich ein total super Anwendungsbeispiel, um mal zu sehen, wo auch die Grenzen sind. Und das würde ich mir wünschen, dass sowas viel mehr stattfindet.
Sind eure Gesellschaft und Gesellschafterinnen, sagen die, Mensch, hurra, endlich ist KI da, ihr könnt jetzt irgendwie dreimal so schnell entwickeln zum halben Preis oder sowas? Oder sagen die auch so, oh Mensch, Irene, was machst denn du, wenn in 3 Jahren ich einfach bei ChatGPT eingeben kann, mach mir ein Kinderspiel, bei dem ich irgendwie das und das mit 2 S und 1 S besser unterscheiden kann.
Ja, wichtiges Thema überhaupt. Also gerade Schriftsprache nimmt ja anscheinend immer mehr ab. Also ich glaube, auch wir sehen natürlich Chancen und Risiken bei KI. Wir sehen auf der einen Seite, dass es uns bei vielen Prozessen, insbesondere im Testen, viel schneller macht, auch jetzt schon. Also das, um dir jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, einem Kind kann man jetzt schlecht sagen, stell dir vor, hier ist eine Kugel, stell dir vor, das ist ein fliegender Vogel, der Hurra schreit. Ich brauche einen fliegenden Vogel, der Hurra schreit, sonst kann ich das Spiel nicht testen. Und gerade sowas für die ersten Iterationen, das ist natürlich super, das auch generieren zu lassen, weil da ist es jetzt egal, ob der genau zu unserem Art-Design passt oder nicht. Jetzt nicht für die endgültige Entwicklung, sondern für den Testcase. Das heißt, da sehen wir jetzt schon viele Möglichkeiten, die uns wirklich helfen können. Gleichzeitig, also gerade bei KI, das ist ja so ein typisches Thema, was wahrscheinlich jetzt im kurzfristigen überschätzt wird und dann im langfristigen unterschätzt wird. So ist es ja mit den meisten Technologien. Und das heißt, wir versuchen natürlich schon für uns gerade auszubalancieren, wo sind auch die langfristigen Hebel für uns, was ist damit langfristig möglich. Gerade im Kinderbereich ist es aber natürlich auch eine 99% akkurat zu sein, nicht genug. Weil man kann, also wir könnten jetzt nicht ein KI-Produkt einem Kind anbieten und wir sagen 99%, das stimmt's, aber das 1% kommt was nicht kindergerecht ist. Und das ist einfach ein viel zu großes Risiko. Ja, ist so. Ja, in vielen anderen Bereichen reicht's, aber bei Kindern reicht's nicht. Ja. Und das heißt, genauso sehen wir auch die Chancen, die wir natürlich laufend auch beobachten, aber auch die Risiken. Und da wird sich auch zeigen, was sich da wirklich durchsetzt. Ich meine, natürlich gerade für Inspiration, Ideen etc. ganz toll. Glaube ich daran, dass in den nächsten Jahren das komplett ohne Prüfung stattfinden kann, eher nicht.
Ich habe jetzt gerade, wenn du erzählst, mir so vorgestellt, Mensch, tolles Produkt und super Mission und fällt mir auch relativ wenig ein, was ich gegen Edurino sagen kann. Aber was ja so häufig ist, und das ist wahrscheinlich auch nicht deine Schuld, Irene, ist ja, dass gerade die Kinder, die es brauchen, deren Eltern kümmern sich nicht darum, dass sie es kriegen. Also, dass man im Grunde sagt, jetzt hast du ein tolles Produkt, das hilft wieder irgendwie den Top 35%, die eh schon irgendwie gefördert werden und liebevoll irgendwie einen Kuss auf die Stirn kriegen, wenn sie ins Bett gehen. Aber dann gibt's noch ganz, ganz viele, wo man eigentlich sagt, Mensch, denen wird es so stark helfen. Ist das was ihr auch so ein bisschen seht? Oder ist das, und wie kann man damit umgehen?
Ja, also ja, das sehen wir natürlich absolut und wir haben da verschiedene Herangehensweisen. Also erstmal war uns schon wichtig, dass wir eine Firma schaffen können, die in der Lage ist, sich selber zu tragen, also die jetzt nicht nur auf öffentlichen Geldern, nur auf Fördergeldern basiert oder auf Spenden. Also es war uns schon wichtig, dass wir ein Unternehmen sind, was tragfähig ist, was schon bedeutet, dass man natürlich irgendwo eine Monetarisierung auch umsetzen muss, also irgendwas. Es kostet uns natürlich Geld, die Spiele gerade auf diesem Niveau zu entwickeln. Und wir haben hier unterschiedliche Faktoren, auf die wir gucken. Also einmal gibt es natürlich nicht nur Kinder aus Gesellschaftsschichten, die sich das nicht leisten können, sondern auch viele Kinder mit Lernschwierigkeiten. Das sind ungefähr 20% in Deutschland der Kinder haben Lernschwierigkeiten, die wir natürlich dann damit in jeder Schicht auch erreichen können. Das heißt, das ist auch was, wo uns viel dran gelegen ist. Und auf der anderen Seite die Zugänglichkeit zu Edurino. Also auf der einen Seite war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht noch ein eigenes Tablet etc. am Anfang mit dazugeben, dass man das irgendwie mehrere hundert Euro braucht, um überhaupt ins System einzusteigen. Also de facto kann man ja die sein eigenes Handy benutzen, was mittlerweile fast jeder zu Hause hat. Also ich glaube, 99% der Haushalte haben ein Handy und kann damit mit 45 Euro das System einsteigen. Wir haben dann aber auch die Möglichkeit über eine Bibliothek, also wir sind in Deutschland weit, ich hatte vor kurzem nochmal die Zahl nachgeschaut, ich glaube mittlerweile in über 800 Bibliotheken. Das heißt, man kann uns da auch testen, nutzen, ausleihen, ist natürlich immer auch wieder ein Stück weit von den Eltern natürlich initiiert. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch in so vielen Kindergärten, Kitas, Grundschulen wie möglich zu sein, um da dann wirklich auch Kinder zu erreichen, wo ansonsten vielleicht niemand den Zugang schafft, ne? Also wo das Elternhaus vielleicht dafür nicht die Kapazität hat. Und das ist so unsere Herangehensweise, dass wir sagen, wenn man Edurino auch ohne einen Euro auszugeben nutzen möchte, kann man die Bibliotheken nutzen. Oder wie gesagt, versuchen wir eben immer stärker auch in Kindergärten zu gehen, um es da zur Verfügung zu stellen. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, auch wir müssen, wie gesagt, irgendwo die Tragfähigkeit natürlich von Edurino auch gewährleisten. Das heißt, ich finde es auch in Ordnung, dass es was kostet, dass Bildung was kostet. Nur so gibt es eben Wege drumherum.
Du hattest vorhin schon Kultusministerien der einzelnen Länder angesprochen. Gibt es schon Bundesländer, die sagen, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, wir helfen, dass irgendwie, dass es ausgerollt wird, oder muss man da irgendwie noch einen längeren Track Record haben, bevor man sich sowas, bevor man sowas verhandeln kann?
Also wir haben mittlerweile einzelne kleine Städte, die uns einsetzen, aber jetzt noch nicht auf Bundeslandebene. Das wäre natürlich ein wunderbares Ziel von uns, oder dass jetzt ein Digitalministerium dann sagen würde, so, wir stellen das zur Verfügung. Was wir jetzt über die Zeit schon erreicht haben, ist teilweise, dass Träger uns fest im System haben und wir abgerufen werden können von Kindergärten und Grundschulen, die dazugehören, das schon. Ansonsten sieht man tatsächlich auch recht häufig, dass einzelne Lehrkräfte uns auf der Didakta, auf der LearnTech oder so wirklich auch privat kaufen. Und ich meine, da bin ich immer wieder auch begeistert im Positiven, was dann auch Lehrkräfte bereit sind zu tun, ja, dass ihr eigenes Geld zu investieren, weil es dann eben strukturell doch oftmals auch keine Budgets dafür gibt.
Ich gucke ja für YouTube und da gibt es so dieses Modell, dass ich Subscriptions giften kann. Also, dass ich sozusagen sagen kann, ich gebe jetzt irgendwie 50 Euro an den Kanal und dafür kriegen irgendwie 10 Leute, die ich nicht kenne, einen Monat lang kostenlosen Zugang. Ist sowas ein Modell, wo ihr auch sagt, irgendwann mal, oder ist das?
Ja, wir haben es tatsächlich immer mal wieder überlegt, ob sowas angenommen würde, dass man zum Beispiel sagt, kaufe ein Starter-Set und ein Starter-Set teilt man sich, ja, also dass die Hälfte von uns kommt, die Hälfte von einem Kunden, dass man sowas überlegt oder auch nochmal an Unternehmen rantritt. Also im Zuge der Crowdfunding-Kampagne damals hatten wir auch Pakete, dass wir Kindergärten ausstatten, dass man sowas mal wieder macht. Ist eigentlich ein guter Punkt, dass wir das mal wieder höher auf unsere Agenda mit aufnehmen.
Finde ich natürlich super, aber ich weiß auch ganz genau, dass du auch 87 andere Themen hast, die vielleicht auch mal so mittel- und langfristig irgendwie lebenswichtig fürs Unternehmen ist, und dass man immer gucken muss, dass sozusagen solche Projekte dürfen halt wahrscheinlich nicht 80% der Kapazitäten irgendwie einnehmen, aber ja, total spannend. Okay, wenn du so ein bisschen jetzt ein paar Jahre mit Kindern gearbeitet hast, Feedback bekommen hast, die Feedbacks in den App-Stores und so weiter durchliest, was sind so Themen aus der Nachwuchswelt, die dich positiv oder vielleicht auch ein bisschen pessimistisch stimmen? Vielleicht auch nochmal für alle Zuhörenden zu Hause, ja, direkt von der Front, sagst du, alles wird gut, oder sagst du, hier, das sind schon so die Top 2 oder 3 Bedenken, die ich habe, wo es toll wäre, wenn Deutschland irgendwie bessere Antworten findet im Umgang mit Kindern?
Also ich persönlich, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich bin von Grund auf Optimistin und immer sehr positiv gestimmt. Das heißt, Bonnerin, ich sehe halt da eher die... Ja, wenn du es so sehen möchtest, genau, it could be, it could. Tatsächlich kommt es nicht immer so, man muss sicherlich schon was dafür tun, aber deswegen sehe ich eher das Positive daraus. Also ich sehe bei Kindern auch weiterhin ganz starke Neugierde, ganz viel Weltoffenheit, ganz viel Interesse, sich mit der Welt, mit sich selber, aber auch mit allem um sich herum und den zusammen, also dieses Zusammenspiel zwischen Selbstwirkung, Außenwirkung auseinanderzusetzen. Also ich blicke dem ziemlich positiv gegenüber. Und ich glaube, auch durch diese ganzen Möglichkeiten mit KI, mit Lernmöglichkeiten sind wir eben nicht mehr daran gebunden, was einem vorgesetzt wird, sondern man hat die Möglichkeit, selber sich auch damit auseinanderzusetzen, sein eigenes Bild zu schaffen. Ich meine, das ist eine Herausforderung, die natürlich damit einhergeht. Das bedeutet nämlich, ich muss meine eigene Realität schaffen und plötzlich ist meine Realität nicht mehr nur meine Eltern, sondern eben auch KI oder Internet, was generell dazukommt. Ja, das ist früher einfacher gewesen, auch für uns noch. Das hat schon eine Komplexitätsstufe, die drauf kommt. Und ich glaube aber, dass man das gut begleiten kann. Und ich glaube, da werden auch neue Mechanismen entstehen, sodass ich eigentlich denke, dass wir eine sehr positive Zukunft da vor uns haben. Ich glaube, dass wir als Deutschland sicherlich viele Herausforderungen haben. Aber wenn wir nicht auf unsere Kinder setzen, dann weiß ich nicht, worauf wir setzen sollten. Das ist die Zukunft, unser aller Zukunft. Und wenn ich mir die aber so anschaue, wirklich im direkten Umgang, wie oft man dann doch zum Lachen gebracht wird, wie oft dann da doch Gedankengänge kommen, die man selber so nicht hat, dann muss ich sagen, dass ich davon eher immer inspiriert werde und glaube, dass alles gut wird.
Meinst du, es kann irgendwann nochmal Sinn machen, dass es auch eine Funktion gibt, wo Eltern Sachen lernen? Also, dass man vielleicht auch sagt, hey, unser wöchentlicher Edurino-Report, uns ist aufgefallen, dein Kind hat irgendwie besondere Fortschritte gemacht oder dein Kind hat besondere Stärken, wenn es ums Reimen geht. Hier sind irgendwie drei Hobbys, die dazu passen. Und in deiner Stadt haben wir auch noch irgendwie hier drei Clubs gefunden, wo man vielleicht mal irgendwie hingehen kann und gucken kann, ob, ne, also, dass man nicht nur in der App aufhört, sondern vielleicht auch gerade bei den Menschen irgendwie versucht zu helfen, die den größten Einfluss aufs Kind haben. Ist das schon mal diskutiert worden und könnte man sich das auch mal vorstellen?
Tatsächlich ist es was, an dem wir auch aktiv arbeiten, dass wir auch immer mehr Informationen Eltern zur Verfügung stellen können. Also gerade, und du hast es auch schön formuliert, wir glauben auch sehr an einen stärkegetriebenen Ansatz. Also jetzt auch nicht genau zu sagen, hier, aber ne, das ist einer Punkt, der ist noch nicht perfekt entwickelt. Genau, sondern wirklich stärkeorientiert und vor allem interessenorientiert. Weil gerade in diesem Alter ist es oftmals ja so, dass ich vielleicht gar nicht weiß, dass mein Kind ein besonderes Interesse an Reimen hab oder an Knobelspielen und Denkspielen hat und ich das vielleicht weiter fördern kann. Und genau diese Information auch den Eltern zurückzuspielen, das ist was, an dem wir sehr aktiv arbeiten. Ja.
Toll, das, also genau, ich habe drei Kinder in unterschiedlichen Altern und merke halt auch immer, wie viel man lernt von anderen Menschen, mit denen die Kinder irgendwie Zeit verbringen. Und wenn Kinder regelmäßig in der App sind, kann ich mir auch super gut vorstellen, dass da wahnsinnig viele gute, einfach umzusetzende Tipps für Eltern rausspringen können. Okay, ja, toll, spannend. Was war der größte Stein oder die größte Holzstab, die da zwischen die Beine geworfen wurde seit deiner Gründungsanfangsreiseanfang?
Also ich glaube, eine der großen Herausforderungen war am Anfang, wir sind nochmal mitten in Corona gestartet, alles war virtuell. Das heißt, wir mussten natürlich unser Setup komplett anders denken und da auch die ersten Teammitglieder zu finden, die uns das Vertrauen schenken, ohne dass man uns mal persönlich getroffen hat. Und auch die ersten Kapitalgeber, ohne dass man sich persönlich getroffen hat. Also wir haben unseren ersten Business Angel beim Notar kennengelernt. Und das waren am Anfang sicherlich schon Hürden, die wir erstmal überkommen mussten oder wo man sich einfach darauf einlassen musste, dass die Zeit sich geändert hat und dass dieses persönliche Treffen so nicht mehr stattfinden kann. Das heißt, das war sicherlich am Anfang. Und ich weiß auch, um das noch ein bisschen auszuweiten, gerade am Anfang auch die richtigen Produzenten zu finden, die richtigen Unterstützer für die ganzen Produkte, wer wirklich jetzt sich darauf einlässt, sowas ganz neu mit uns zu entwickeln. Das waren schon erste große Herausforderungen auf jeden Fall, die wir meistern mussten. Und deswegen, wenn ich daran zurückdenke, gerade das. Also es ist auch nicht zu unterschätzen, wie schwierig das doch ist, da auch Leute zu finden, denen man vertraut.
Und wenn du jetzt heute Abend eingeladen wirst bei den Koalitionsverhandlungen für die nächste Regierung, einen einzigen Satz mit ins Koalitionsprogramm zu schreiben, der sozusagen für die nächsten 4 Jahre Plan ist, was wäre das für ein Satz?
Also für mich müsste es vielleicht ein Themengebiet, was ich gerne reingeben würde, und das wäre, dass man sich dem Thema frühkindlicher Bildung annimmt. Weil in den Bildungsprogrammen liest man viel, auch im Digitalpakt, dann liest man von den Schulen und das ist natürlich auch alles richtig und wichtig. Aber dieser frühkindliche Bereich wird oftmals sehr stark außen vor gelassen. Und wenn man aber überlegt, dann startet Bildung viel früher und auch viel früher haben wir damit die Möglichkeit, Chancengleichheit zu schaffen und eben nicht zu warten, bis die Kinder schon 6, 7 Jahre alt sind, schon sehr geprägt sind durch die Haushalte, schon sehr geprägt sind von diesen Jahren, die davor bestanden haben. Das heißt, sich dem Thema zu widmen und sich zu committen, dass man die Bildungsprogramme auch auf frühkindliche Bildung ausweitet.
Ich hoffe, das zukünftige Kabinett hört zu und bedenkt das. Liebe Irena, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich fand das sehr spannend und fand da tolle Insights drin. Ich wünsche euch für Edurino und persönlich dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank, Christoph. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gibt es noch was, was die Hörerinnen, Hörer oder ich für Edurino tun können?
Also was ich glaube, was wichtig ist, ist sich damit mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu überlegen, habe ich vielleicht Kinder, Nichten, Neffen, die auch von einem Produkt wie Edurino profitieren können und das dann in die Welt zu tragen. Ich glaube, das ist der größte Gefallen, den man uns, aber generell auch digitaler Bildung tun kann.
Ihr habt es gehört, bitte dran halten und damit auch einen lieben Dank für euch zu Hause, lieben Dank fürs Einschalten. Nächsten Montag hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Irene
und Christoph. Macht's gut, ciao.
Tschüss.